Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die ihr früherer Chefredakteur Brinkbäumer mal eine Einzelkämpferin genannt hat, die Spiegelreporterin Susanne Kölbl. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim. Schön, dass ich hier sein kann.
Sind Sie eine Einzelkämpferin, Frau Kölbl?
Tendenziell ist das vielleicht so und vielleicht war das früher mehr als heute. Ich werde mehr und mehr zur Teamkämpferin, aber tatsächlich als Journalistin war ich viel allein unterwegs.
Na, wenn man sich anguckt, aus welchen Ländern Sie berichtet haben, da liegt man, glaube ich, mit der Einzelkämpferin nicht so falsch.
Ja, letztlich muss man da seinen Weg finden und man arbeitet immer im Team, weil sie sind nie allein. Natürlich haben sie einen Mitarbeiter vor Ort, natürlich haben sie einen Fotografen, sie haben Leute, mit denen sie zusammenarbeiten. Aber oft ist es so, dass sie sich in diesen Ländern, in Afghanistan, in Irak, in Iran, Syrien, sie müssen sich irgendwie ihren eigenen Weg dort bahnen. Und manchmal ist man da tatsächlich auf einem Trip, der vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen ist aus Hamburg oder wo die Redaktion eben gerade ist. Und am Ende zählt aber der Erfolg. Also ich meine, was kann ich erreichen durch die Art, wie ich mich dort bewege? Und das ist das Ergebnis, auf das wir uns dann am Ende immer einigen können oder konnten. Und das setzt sich halt dann auch durch. Ja. Und die Menschen sind halt auch unterschiedlich.
Wer in solchen Ländern als Journalist arbeitet, wer aus solchen Ländern berichtet, läuft Gefahr, sagen zumindest Beobachter, zynisch und Zyniker zu werden. Haben Sie das auch beobachtet oder möglicherweise solche Tendenzen bei sich auch schon erlebt?
Überhaupt nicht.
Nicht?
Überhaupt nicht. Keineswegs. Also vielleicht in den ersten Jahren habe ich das schon ein bisschen von mir ferngehalten, dieses wirklich furchtbare Leid, weil man sonst, glaube ich, auch nicht arbeitsfähig ist. Inzwischen habe ich mehr Erfahrung und kann mich auch mehr einlassen, auch wenn es darum geht, mal hier und da vielleicht auch in dem Einzelfall zu helfen. Zynisch okay. Bin ich überhaupt nicht geworden.
Gibt es ein Land, zu dem Sie auch emotional eine besondere Beziehung im Laufe der Jahre aufgebaut haben?
Definitiv Afghanistan. Da war ich so lange. Ich habe bestimmt, ich weiß nicht, war vielleicht 80, 100 Mal in Afghanistan. Ich kenne so viele Menschen dort. Ja. Ich habe auch so viele dort verloren. Ich habe so viele Hoffnungen dort gehabt. Ich habe mit unseren Soldaten da viel zu tun gehabt. Habe da mit denen mitgelitten und mitgelebt. Und da ergibt sich eine Beziehung.
Ein wunderschönes, aber trotzdem verlorenes Land?
Im Moment sieht es nicht wahnsinnig gut aus. Gleichzeitig war ich gerade vor zwei Wochen war ich das letzte Mal dort. Und dieser Frieden, der sich da jetzt anbahnt, der wird sicherlich noch lange dauern und ist auch nicht das, was wir uns erwünschen und erhoffen. Die Taliban werden dort sehr stark sein und die Pakistaner werden sehr, sehr stark sein. Und die westlichen Einflüsse werden schwierig zu verteidigen sein. Vielleicht kommt das Land aber ein bisschen mehr zur Ruhe, als es die letzten Jahre war. Und vor allem muss dieses Töten und Sterben aufhören.
Hat dieser ewig lange Krieg, den die Amerikaner nach 9/11 begonnen haben, irgendetwas Positives gebracht?
Er hat schon was Positives gebracht, obwohl ich glaube nicht, dass es zu rechtfertigen ist, was wir da an Einsatz geleistet haben. Was es gebracht hat, ist, dass sich dort das Land geöffnet hat, das völlig isoliert war. Was es gebracht hat, ist, dass eine ganze Generation oder zwei Generationen aufgewachsen sind, die einen Kontakt hatten zu Bildungsinstituten, aber auch zu anderen Menschen, die völlig anders denken. Und jeder hat eben mit Ausländern zu tun gehabt. Und die Frauen haben Rollenvorbilder gesehen. Und das können sie nicht mehr völlig zurückdrehen. Das wird also schon ein anderes Land werden.
12 Wochen in Riad, das ist der Titel des Buchs, das Susanne Kölbl, Spiegelreporterin, geschrieben hat und das morgen rauskommen wird. Frau Kölbl, wann waren Sie zuletzt in Saudi-Arabien, in Riad?
Zuletzt war ich im März vergangenen Jahres, weil ich da nochmal kurz nachdem ich die Hälfte des Buchs geschrieben hatte, nochmal zurückkehrte.
Also gutes Jahr ist es her, seitdem ist relativ viel passiert. Es ist ein Mann in eine Vertretung, eine diplomatische Vertretung Saudi-Arabiens in Istanbul gegangen und in Einzelteilen aus dieser Botschaft raustransportiert worden.
Entschuldigung, es war ja dieses Jahr, Verzeihung, dieses Jahr im März war ich das letzte Mal dort.
Ach so.
Nein, nein, also es ist jetzt erst 3 Monate her, Entschuldigung. Okay,
haben wir das geklärt, aber das macht Herrn Khashoggi auch nicht mehr lebendig.
Also ich war im Land, als Khashoggi umgebracht wurde.
Okay, wie haben Sie das im Land erlebt?
Ganz furchtbar. Und zwar deshalb, weil ich es gar nicht deuten konnte. Also am Anfang wusste man gar nicht, was soll man mit dieser Nachricht anfangen. Aha. Sowas hat es in dieser Härte, in dieser Brutalität nie gegeben in diesem Land. Und ich kannte Khashoggi auch ganz gut. Das ist nochmal eins draufgesetzt, weil man emotional auch beteiligt ist. Und gleichzeitig wusste ich nicht zu deuten, was bedeutet das dann überhaupt? Was bedeutet das für die Journalisten? Was bedeutet das für uns, die wir im Land sind? Was ist hier eigentlich möglich an Widerstand und Staatsgewalt, die dann eingesetzt wird gegen Leute, die vielleicht kritisch sind?
Ja. Wer hat denn diesen Mord in Auftrag gegeben?
Naja, also im Grunde ist es klar, es kann niemand anders gewesen sein als die oberste Ebene. Und das ist, wie wir ahnen, wissen, denken, der Kronprinz selbst, der das abstreitet.
Bis heute?
Bis heute abstreitet. Allerdings ist es so, dass derjenige, von dem wir wissen, dass er direkt beteiligt war, die rechte Hand von Mohammed bin Salman, Saud al-Qahtani, dass der bis heute nicht bestraft wurde, sondern einfach nur der Öffentlichkeit entzogen wurde.
Es wird aber einen Prozess geben und ich habe zumindest gelesen, einigen der Angeklagten droht die Todesstrafe.
Ja, angeblich gibt es eine Anklage gegen 11 Verdächtige oder gegen 11, die bereits überführt worden seien. Niemand weiß, wer diese 11 Personen sind. Dieser Prozess hätte längst laufen müssen, wenn man ihn denn wirklich hätte machen wollen. Ich glaube, wir warten dafür immer drauf. Und wenn, dann sind nicht die Personen dabei, von denen wir denken, dass es sie eigentlich treffen sollte. Saud al-Qahtani ist definitiv keiner von diesen 11.
Von außen betrachtet ist man ja total, also ich zumindest bin dann total ratlos. Ich kriege so eine Geschichte mit wie mit Khashoggi. Ich lese, am 23. April hat es 37 Hinrichtungen gegeben. Auf der anderen Seite dürfen Frauen jetzt Auto fahren? Gibt es eine Form von Liberalisierung? Wie passt das alles zusammen?
Es sieht nur äußerlich nach einem Widerspruch aus. Im Grunde ist das ein in sich selbst völlig logisches System. Der Kronprinz ist ein wirklich mutiger Modernisierer, der packt etwas an, was bisher niemand gewagt hat, was man hätte längst und schon 10, 20 Jahre früher hätte beginnen sollen, nämlich diese völlig auf Öl basierende Wirtschaft zu diversifizieren, sodass die Leute plötzlich anfangen, eben selbst Teil der Wirtschaft zu werden, Dienstleister zu werden, Firmen gründen. Das ist alles nicht passiert. Er macht das im Geschwindeschritt. Gleichzeitig ist dazu nötig, die Gesellschaft zu öffnen und diesen religiösen Extremismus zurückzudrängen, weil der störend ist. Das stört Investoren, das stört die Bewegungsfreiheit und die Frauen werden benötigt in diesem Prozess. Das heißt also, das macht er schon mal alles richtig. Nur, warum wird das jetzt alles so autoritär? Autoritärer vielmehr, als wir es je gekannt haben. Das liegt daran, dass er dieses Volk kontrollieren möchte. So kontrollieren möchte, dass auf gar keinen Fall irgendwelche Kritiker ihm am Zeug flicken können oder irgendwelche Gruppen sich zusammentun können, die dann irgendwann mal gegen ihn aufstehen. Und deswegen kontrolliert er jede Gruppe und im Zweifelsfall geht er auch gegen sie vor.
Wie viele Abayas haben Sie im Schrank hängen, Frau Kölbel?
Ich glaube, es sind so 4, 5 inzwischen auch auf die Landesmoden angepasst. Also ich habe was für Iran passt, ich habe was für Afghanistan passt, ich habe was für Saudi-Arabien.
Wie heftig muss man sich in Saudi-Arabien verschleiern?
Also in Saudi-Arabien habe ich zumindest mal mein Gesicht fast nie verschleiert, also mein Gesicht sowieso nicht verschleiert, aber auch den Kopf habe ich eigentlich Haare nie verschleiert. Was sie auf jeden Fall brauchen, ist ein Abaya. Weil sie sonst extrem auffallen, selbst wenn es inzwischen, der Kronprinz hat in einem Interview mal gesagt, man müsse gar keine Abaya tragen, was 40 Jahre lang absolutes Gebot war. Plötzlich wird das von einem Tag auf den anderen relativiert. Aber ich habe kaum jemanden gesehen, der jemals ohne Abaya gelaufen ist, außer vielleicht ein paar Krankenschwestern von den Philippinen.
Und Ihnen ist es mal per Zufall passiert, als Sie den Müll wegbringen wollten und diese Abaya nicht angelegt hatten?
Das stimmt. Ich war irgendwie in Gedanken und war in meinem Apartment und es war Freitag. Das ist so der heilige Tag dort. und ich habe geputzt und habe meinen Müll rausgetragen. Und da geht man so über die Straße, vielleicht 150 Meter oder so, zu der Mülltonne und hatte völlig vergessen, dass ich jetzt keine Abaya anhatte. Ich hatte eine Jeans an und ein T-Shirt an und gehe über die Straße mit dem Müll in der Hand und plötzlich steht der Nachbar vor mir, der aus dem Auto steigt und sagt, cover your head, cover your body. Und ich dachte mir, was ist das denn? Also es war so alarmierend, dass ich mir gedacht habe, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Und bis ich das realisiert habe, dauert es so eine kleine Sekunde. Ich bin dann, habe dann versucht, möglichst unaufgeregt wieder ins Haus zurückzugehen. Aber da prallt dann plötzlich wirklich die eine auf die andere Kultur.
Hat Oberst Hassan diese Geschichte mitbekommen?
Nein, die hat er nicht mitbekommen.
Ihr damaliger Vermieter?
Das ist mein damaliger Vermieter, richtig. Der wohnte nicht weit davon. Und der hätte das sicherlich einerseits kritisiert, aber er hat auch schon mal in Amerika gelebt. Deswegen kann ihn sowieso nichts schockieren. Aber er hätte mich einfach wahrscheinlich nur belehrt. Ja. Und dann hätte ich versprechen müssen, dass ich das nie wieder mache. Und dann hätte er bestimmt milde walten lassen.
Wie glücklich war Oberst Hassan im Zusammenleben mit seinen drei Ehefrauen?
Also Oberst Hassan hatte drei Ehefrauen, die alle unterschiedlich natürlich alt waren. Ich glaube, die jüngste war 23, die mittlere war ungefähr 35 und die erste Ehefrau war vielleicht ja so Ende 40, Anfang 50. Und er schien mir doch sehr glücklich mit denen zu sein, wobei er durchaus durchscheinen ließ, dass es auch manchmal anstrengend ist.
Ja, waren die Frauen denn glücklich mit ihm?
Ja, das ließ sich so also direkt nicht so ablesen. Ich hatte seine erste Frau kennengelernt, die schien mir jetzt nicht strahlend glücklich zu sein, aber sie war definitiv die erste Frau und damit hatte sie den höchsten Status. Und er sagte mir, sie selbst, also die Frauen untereinander kämen nicht gut miteinander aus und seien sehr eifersüchtig aufeinander. Am besten würde er sie gegenseitig gar nicht erwähnen.
Sie haben auch einen Mann erlebt, der, glaube ich, nur eine Ehefrau hatte, zu dem Zeitpunkt, als Sie mit ihm zu tun hatten. Das ist der ehemalige Bombenbauer von Osama Bin Laden. Was ist das für ein Mann?
Das ist ein Mann von jetzt Anfang 40, der freundlich ist, Witz hat, dem man das auf den ersten Moment überhaupt nicht zutrauen würde, dass er so viele Jahre mit Osama bin Laden verbracht hat, bis zum letzten Tag mit ihm ausgeharrt hat in Afghanistan, dann 5 Jahre in Guantanamo war und dann eine Art Antiterrorismus-Akademie in Saudi-Arabien absolviert hat und jetzt ein ganz friedlicher
Familienvater
und Elektriker ist, der ein scheinbar ganz normales Leben führt. Also der hat eine innere Reise durchgemacht, die sehr interessant war zu erfahren.
Haben Sie ihn gefragt, wie er inzwischen über Osama bin Laden denkt?
Ja, natürlich. Osama bin Laden sagt, er hat uns betrogen. Er hat uns einfach hängen lassen. Es war auch tatsächlich so, dass der Führer dieser Gruppe, als dann die afghanischen Truppen angriffen, zusammen mit den Amerikanern, einfach gesagt hat, er gebt euch euren Botschaften. Ich gehe jetzt rechts und ihr geht links. Und dann blieben sie allein zurück und waren quasi den pakistanischen Kräften ausgeliefert und wurden dann an die Amerikaner gegeben.
Das war in Tora Bora.
Das war in Tora Bora, ja.
Der war in Guantanamo. Ist er da gefoltert worden?
Ich glaube nicht, dass er, also er sagte das nicht, dass er gefoltert wurde, aber natürlich psychisch gefoltert. Aber er war jemand, der sehr kooperativ war und er hat nie verschwiegen, was er gemacht hat. Er hat von Anfang an seine Geschichte erzählt und das war sicherlich richtig. Und er sagte, in Guantanamo gab es Leute, die haben genau verstanden oder er hat eigentlich die Amerikaner sehr gelobt, im Sinne von, die haben genau verstanden, wer wir waren und was wir gemacht haben. Und unter den Wächtern hätte es welche gegeben, mit denen man sehr gut hätte kooperieren können und andere, die richtig fies gewesen wären. Also sicherlich gab es da auch Übergriffe und dergleichen. Aber dass er wirklich systematisch gefoltert worden wäre, das war nicht der Fall.
Empfindet der angesichts von 9/11 sowas wie Schuld und Scham?
Ja, also zum Beispiel, er hatte sich mehrfach dieser Gruppe angeschlossen und ging dann immer wieder zurück nach Saudi-Arabien. Und zuletzt, als er kam, hatte ihn Osama bin Laden zu einer Besprechung gerufen, weil er wollte ihn enger an die Gruppe binden und hat ihm gesagt, dass sie jetzt Amerika angreifen würden. Und das war der Moment, wo er sagte, er wusste, dass es schiefgegangen war, dass er irgendwie auf den falschen Pfad geraten war. Da war er aber schon längst, wie so viele, auch persönlich auf den falschen Pfad geraten, weil er hatte sich verstrickt in etwas, was auch in seinem Land inzwischen nicht mehr anerkannt war, während es eine Zeit gab, wo Dschihadisten anerkannt wurden und sogar in diese Gebiete, in viele Gebiete geschickt wurden und unterstützt von der Regierung als Helden gefeiert wurden, war spätestens seit den Anschlägen in Kenia und Tansania, wo man wusste, Osama bin Laden steckt dahinter, gab es auch schon Widerstand innerhalb des Landes und er wurde gesucht. Deswegen ist er mehr oder weniger geflohen, um sich wieder Osama bin Laden anzuschließen. Das heißt also, dass diese Leute, die eigentlich mal angefangen hatten als gute Dschihadisten in ihren eigenen Augen plötzlich zu Kriminellen geworden waren. Insofern wusste er, ich bin jetzt hier ganz falsch. Tora Bora ist wahrscheinlich, Osama bin Laden ist wahrscheinlich jetzt auf dem falschen Trip.
Wir wollten über den Iran sprechen mit Susanne Kölbl. Ein Land, das deshalb wieder im Mittelpunkt des Interesses steht, weil Trump von Amerika aus das Atomabkommen aufgekündigt hat. Wie sehr verändert es dieses Land und was bedeutet es auch für die Menschen, die dort leben?
Also für die Menschen ist es eine Katastrophe. Die hatten wirklich große Hoffnungen. Es war ein unglaublicher Aufbruch. Also als ich da das letzte Mal, oder ich war vor, also 2015 ist das Abkommen geschlossen worden. Ja. Und als ich danach dorthin kam, mochten die Menschen es dort gar nicht glauben. 2016 war eine richtige Aufbruchsstimmung. Die Stimmung war hoffnungsvoll. Die ganze Atmosphäre änderte sich. Auch der Umgang mit uns, die wir sozusagen als Feinde betrachtet wurden, hat sich vollkommen geändert. Es war wirklich eine Freude. Die Menschen hatten das Gefühl, jetzt ist vielleicht der Durchbruch da. Und als dann Trump kam und das Abkommen aufgekündigt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß die Enttäuschung war.
Haben Sie eigentlich verstanden, warum Trump das aufgekündigt hat?
Ja, ich habe es schon verstanden, weil er eine ganz andere Vorstellung von diesem Mittleren Osten hatte, als es zum Beispiel sein Vorgänger Obama hatte. Obama hat Saudi-Arabien, was seit vielen Jahrzehnten enger Verbündeter ist, dazu gezwungen zu akzeptieren, dass Iran seinen Platz haben wird und haben soll und dass sie beide nebeneinander existieren müssen. Und Trump und sein Berater John Bolton, die vielleicht auch inhaltlich nochmal ein bisschen andere Positionen haben, Bolton wäre, glaube ich, bereit, Krieg zu führen. Trump ist es, glaube ich, eigentlich nicht. Aber sie wollen eines, sie wollen Saudi-Arabien zu seinem Recht verhelfen, die Dominanz im Raum wieder geltend zu machen und den Einfluss, den ausweitenden Einfluss von Iran zurückzudrängen. Und darum geht es hier.
Im Land selbst Wirtschaftssanktionen, eine Wirtschaft, die abschmiert, Versorgungsengpässe, so liest man zumindest. Stärkt das die Rolle der Mullahs im Land oder schwächt das die Rolle der Mullahs?
Ich glaube, die Menschen im Iran sind inzwischen so desillusioniert von ihrer Regierung, dass sie keiner Fraktion wirklich mehr Glauben schenken. Ganz sicher aber ist die Regierung um Außenminister Zarif, der ja quasi die Außenstimme, und Rouhani, der Präsident, die haben mächtig an Boden verloren. Und natürlich gehen die Stimmen dann eher wieder zu den Hardlinern. Aber das Land wird sowieso regiert letztlich von den Mullahs. Denen wird das natürlich jetzt wieder in die Hände gespielt, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass Khamenei, der oberste Führer, im Grunde wirklich bereit war, diesen Schritt zu tun. Und insofern ist es wirklich eine vertane historische Chance.
Was ist mit den Europäern? Spielen die in diesem Konflikt noch irgendeine Rolle?
Sie spielen eine Rolle, aber offensichtlich eine enttäuschende. Also anfangs hatten wohl die Iraner wirklich geglaubt, die Europäer könnten das Abkommen aufrechterhalten und könnten die Möglichkeiten, Handel zu treiben und auch Öl weiter zu verkaufen, tatsächlich durchsetzen. Inzwischen sind sie so enttäuscht von den Europäern, dass sie viele Unternehmen aus Angst vor den Amerikanern schrecken davor zurück, mit den Iranern Handel zu treiben, obwohl es legal ist, dass sie so enttäuscht sind, dass sie sagen, die Europäer können überhaupt nichts ausrichten und wir haben hier gar keine Chance und deswegen drohen sie damit und weiß nicht, wie weit das jetzt wirklich schon der Fall ist, beginnen sie ja auch wieder ihr Atomprogramm zu öffnen.
Ihr Lieblingsland als Reporterin ist Afghanistan, haben Sie vorhin gesagt. Folgerichtig von daher, Sie waren oft in Afghanistan und haben unter anderem auch den damaligen Präsidenten Karzai interviewt. Was ist Karzai für einer?
Karzai ist sicherlich eines der größten politischen Talente, die ich in den letzten 20 Jahren getroffen habe.
Warum?
Weil er in der Lage ist, mit den Taliban zu sprechen, als wäre er ein Taliban. Und wenn er mit den Amerikanern sitzt, dann ist er in der Lage, ihnen zu vermitteln, dass eigentlich so viel sie nicht trennt. Er ist jemand, der ganz stark Menschen binden kann. Und es ist sehr, sehr schwierig, ihn nicht zu mögen, wenn man ihn kennenlernt.
Ein Mann mit oder ohne Charakter?
Definitiv mit Charakter. Also der hat absolut eine Agenda. Er weiß, was er möchte, auch wenn sich das nicht so gleich offenbart. Er ist ein extrem konservativer Mann. Seine Frau zum Beispiel ist nie in der Öffentlichkeit zu sehen. Ganz wichtiger Faktor. Das zeigt einem schon an, dass er eben jemand ist, der diese ganzen sehr, sehr konservativen Regeln auch der Taliban in Wahrheit respektiert.
Hat er eine Frau oder zwei oder drei oder vier?
Nee, er hat eine Frau.
Ja.
Er hat auch ganz spät geheiratet, hat ganz spät Kinder bekommen. Aber das Familienleben bleibt völlig außen vor.
Okay, ansonsten, es gibt Leute, die sagen, oder die auch von Afghanistan was verstehen, die sagen, Karzai war nie wirklich mehr als ein besserer Dorfbürgermeister von Kabul.
Das ist völlig falsch.
Ja?
Völlig falsch. Karzai war immer jemand, der durch die Autorität, die seine Familie und sein Vater hatte, die kommen aus Kars, das ist ein Ort oder eine kleine Stadt in Kandahar, immer eine große Autorität in den Stämmen hatte. Und er hat die Möglichkeit gehabt, über seine persönlichen Verbindungen in die Stämme hinein und auch seine persönliche Art, Beziehungen aufzubauen. Und er wusste das auch immer zu spielen. Und er hat beispielsweise mit Khalil Saad, der früher Botschafter war und heute wieder der Unterhändler ist für die Amerikaner, eine so starke Brücke aufgebaut, dass auch sein Hebel, mit den Amerikanern zu kooperieren, immer groß war.
Anderes Land, anderer Machthaber. Wie haben Sie Assad in Syrien erlebt?
Oh mein Gott. Assad habe ich kennengelernt, als er gerade erst ins Amt kam, 2000. Und damals war er ein Mensch, auf den man tatsächlich Hoffnungen setzte. Er war der Sohn seines Vaters, der ein schlauer politischer Fuchs war, mit allen Wassern gewaschen. Er war gar nicht der Wunschkandidat des Vaters, sondern er wirkte eben offener, er wirkte westlicher und er versprach, dass er das Land in eine liberalere Zeit führen würde. Und so war das auch. Er hatte anfangs die ganzen Menschenrechtler, die im Gefängnis waren, freigelassen, aber das dauerte nur ganz kurz und dann zeigte sich, nicht das wahre Gesicht von Assad, sondern das wahre Gesicht dieses Regimes, das im Grunde noch das alte ist. Und Assad ist einfach ein Ausführer dieser Garde, die das System und das Regime rettet. Und dafür geht er über Leichen.
Ansonsten eine Marionette Putins und abhängig davon, dass der ihn weiter schützt und beschützt?
Also ich würde sagen, heute schuldet er den Russen so viel, nämlich im Grunde sein politisches Überleben, aber bitte auch den Iranern. Also das eine geht nicht ohne das andere. Die Russen haben dann zwar das Fluggerät geliefert, aber die Iraner haben die strategische Beratung und auch Personal geliefert. Nur so zusammen mit den Iranern und den Russen hat er gewonnen und überlebt.
Frau Kölbel, wie gut haben Sie Klaas Relotius gekannt?
Nicht besonders. Wir saßen ab und zu in derselben Konferenz. Ansonsten ist es eher ein Kollege, den ich aus dem Heft kannte.
Sie haben vermutlich nicht geahnt, dass er in diesem Ausmaß getäuscht, getrickst hat?
Wie niemand das geahnt hat. Also ich habe seine Geschichten gelesen. Wir fanden die natürlich alle ausgezeichnet, aber sie waren auch so ein bisschen märchenhaft.
In der letzten Woche ist der Abschlussbericht vorgelegt worden. Also der Spiegel hat ja eine Kommission eingesetzt. Die haben sich genau die ganzen Geschichten nochmal durchgeguckt. Ergebnis: ein Dutzend grobe Fälschungen. Punkt 1, Punkt 2, Relotius war ein Einzeltäter. Und Punkt 3, wir alle inklusive Chefredaktion haben uns einwickeln lassen.
Naja, das steht für sich. Das ist wahrscheinlich so. Also ich glaube, da ist eine bestimmte Kunstform des Schreibens entstanden, die auch verführerisch ist, ja, die so schön ist. Und die Talente, die sie fabriziert haben, wurden so hoch geachtet, dass man das wie Goldstaubliteratur behandelt hat. Und das, was den Spiegel eigentlich ausmacht, also seine harte inhaltliche Recherche, ist vielleicht durch den schönen Schein in den Hintergrund getreten. Und das würde ich jetzt mal als das Versäumnis betrachten.
Macht dieser schöne Schein verführbar? Also wenn Sie beispielsweise in Pakistan, Afghanistan, wo auch immer, im Irak mit irgendjemandem reden, dann könnten Sie ja, Konjunktiv, könnten Sie ja dem ein Zitat in den Mund legen, das sich wunderbar dann im Heft liest, auch wenn es so gar nicht gefallen ist.
Das ist ganz sicherlich so. Man könnte das, man könnte fälschen, man könnte Geschichten erfinden und wahrscheinlich würde es erstmal auch nicht auffallen. Manchmal könnte man ja auch ein Zitat so drehen oder so drehen. Man macht es einfach nicht. Und in dem Moment, wo wir zum Beispiel Übersetzungen, also wir haben ja viele, also zumindest mal meine Geschichten werden häufig übersetzt, weil ich im Ausland arbeite, ins Englische und dann kann das auch jeder lesen. Relotius hat das bewusst vermieden und hat aus Gründen, die er immer wieder neu erfunden hat, Gründe angegeben, warum er nicht möchte, dass es übersetzt wird. Und deswegen, weil diese Geschichten meistens im Ausland spielten, war es für denjenigen, den es betroffen hat, gar nicht nachvollziehbar.
Ist das Schlimme am Fall Relotius, dass jetzt alle unter Generalverdacht gestellt werden und dass die Fraktion derer, die sowieso der Meinung ist, Journalisten lügen und betrügen und tricksen, gestärkt wird?
Selbstverständlich ist das ein Problem. Also ich will mal es auseinanderhalten. Diese Gesellschaftsgeschichten, die, für die Relotius bekannt war, und das ist ja ein eigenes Ressort im Hause Spiegel, sind eine eigene Form der Schreibe, sind eine eigene Form des Geschichtenerzählens. Da kommt es gar nicht so sehr auf die erste News an. Die hat vielleicht schon irgendwo anders gestanden, sondern es geht darum, den Fall zu verfolgen, die Person zu porträtieren, geht also weit über die News hinaus. Der Spiegel selbst und so wie unsere Nachrichten oder unsere politischen Ressorts arbeiten, sind eigentlich immer nachrichtengetrieben und immer nachrichtenorientiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme jetzt gerade aus Pakistan und Afghanistan zurück, da kann es natürlich nur darum gehen, wie der Friedensprozess weitergeht oder kann es nur darum gehen, was ist jetzt wirklich dran daran, dass Imran Khan sein Land in ökonomisch in Grund und Boden fährt. Da habe ich gar kein Interesse dran, eine falsche Geschichte zu erzählen, sondern sie muss selbstverständlich an den Fakten orientiert sein.
Wie haben Sie die beiden Länder erlebt aktuell?
Ja, ich habe es insofern völlig anders vorgefunden, als ich das letzte Mal erst nur vor 1,5 Jahren dort war. In Pakistan ist quasi der Frieden ausgebrochen. Pakistan ist der Meinung, sie hätten den Krieg gewonnen. Und
den Krieg gegen wen?
Gegen Afghanistan gewonnen. Aha. Pakistan hat immer Interessen gehabt, die von uns völlig unterschätzt wurden und hat nicht nur die Taliban unterstützt, ausgerüstet, sondern auch viele militante Gruppen eingesetzt in Afghanistan, um gegen die Afghanen und auch unsere Truppen zu kämpfen. Und die sind jetzt sehr froh, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt und diese Westflanke für sie sozusagen geschlossen wird und sie den Einfluss über Afghanistan weiter ausüben können. Umgekehrt sind die Afghanen sehr unglücklich, dass jetzt ganz sicher ist, dass dieser Krieg verloren gegangen ist und sie hoffen natürlich auf einen gewissen Frieden oder sie hoffen, dass sie irgendwie retten können, was sie in diesen 17, 18 Jahren zusammen mit den internationalen Kräften aufbauen konnten. Und was übrig bleibt, wissen wir alle nicht. Das ist jetzt ein Prozess, den wir eng verfolgen sollten. Aber unser Einfluss auf diesen Prozess ist nicht besonders groß.
Und diese internationale Allianz, in erster Linie die Amerikaner, dann auch irgendwie die Deutschen, die ja auch noch ein paar Soldaten in Afghanistan haben. Welche Rolle spielt die?
Die internationale Allianz hat vor allem ein Interesse, dort rauszugehen. Und natürlich fühlen die Schmerzen ganz genauso. Aber gleichzeitig gibt es eben die Erkenntnis und auch die Ohnmacht darüber, dass unser Hebel dort relativ kurz ist. Und tatsächlich ist es doch so, dass die Chinesen, die mit den Pakistanern ganz eng sind, in Wahrheit zunehmend die Rolle der Amerikaner übernehmen an Einfluss, Handelsmöglichkeiten und alles, was dort zukünftig an Infrastruktur gebaut wird.
Also extrem schwierige und komplizierte Verflechtungen. Kann es sein, dass Saudi-Arabien bei alledem, und dieses Land kennen Sie deshalb gut, weil Sie auch das aktuelle Buch drüber geschrieben haben, dass Saudi-Arabien da so eine Art Blackbox ist?
Saudi-Arabien ist ja für uns alle eine gewisse Blackbox, für mich jetzt im Moment weniger, weil ich viel Zeit dort verbracht habe und versucht, hinter diese Kulissen zu gucken. Saudi-Arabien spielt in all diesen Konflikten eine Schlüsselrolle. Also sowohl im ersten afghanischen Krieg, im zweiten afghanischen Krieg. Saudi-Arabien ist ein ganz enger Verbündeter von Pakistan. Also gerade was die religiöse Verflechtung angeht, sind sie ganz eng, aber auch als Geldgeber. Und natürlich auch als ein Land, das immer wieder Gruppen unterstützt hat, das pakistanische Interessen verfolgen. Und nur, es wird ja nicht deutlich. Also wer sagt ihnen das? Also Saudi-Arabien ist ein Königreich und der einzige, dem da die Emissäre verpflichtet sind, Auskunft zu geben, öffentlich, schon gar nicht, sondern das ist der König.
Haben Sie Hoffnung, haben Sie ein gutes Gefühl, was mögliche Lösungen dieser hochkomplizierten Gemengelage angeht?
Da kann ich im Moment nicht allzu große Hoffnung machen. Also das ist eine sehr schwierige Lage. Im Gegenteil, wir stehen eigentlich vor größeren Auseinandersetzungen. Die Auseinandersetzung mit dem Iran und dem eigentlichen Feind von Saudi-Arabien ist eigentlich erst am Anfang. Und wir können hoffen, dass es trotzdem in Afghanistan einen Abschluss gibt dieses Konflikts. Ich bin da auch nicht wahnsinnig hoffnungsvoll, aber die Möglichkeit besteht.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Herzlichen Dank.
Eins gehört.